So, wir kommen jetzt zu Wissenschaftsjournalist, Naturfilmer und Autor Dirk Steffens. Und Dirk, ich frage mich, ob ich bei dir nicht eigentlich auch Krisenberichterstatter mit anführen müsste. Denn bei dir geht es ja um die Themen Natur und auch Wunder der Natur, aber natürlich auch um menschenbedrohliche Szenarien wie Klimawandel und Artensterben. Wie siehst du das?
Ja, das ist eigentlich eine fürchterliche Geschichte. Ich habe ja mal Politikjournalist gelernt. Ich war mal beim Deutschlandfunk.
Du hast mal mit Anne zusammengearbeitet?
Ja, Anne und ich kennen uns deshalb auch schon ein Vierteljahrhundert lang, weil wir schon zusammengearbeitet haben. Und mir lag die Wissenschaft eigentlich immer näher, weil ich immer empfunden habe, dass die Welt erst dann bedrohlich wird, wenn dieser menschliche Faktor dazukommt. Also wenn die Dinge, die wir wirklich wissen können, verfälscht, missbraucht, in die falsche Richtung geleitet werden. Das ist das, was mir Angst gemacht hat. Und insofern ist die Wissenschaft ein emotional sicherer Hafen. Also zumindest, wenn ich mich, ich habe jetzt gerade in Hamburg vorgestern beim Meeressymposium gesprochen und ich weiß, da sitzen lauter Leute, die sind vernünftig. Wenn man da was über die Wissenschaft und Erkenntnisse spricht, das wird nicht ideologisiert. Da wird geguckt, was ist wahr, und das finde ich sehr beruhigend. Aber leider ist der Job inzwischen so, dass wir erst im letzten Jahr zum Beispiel in Brasilien gedreht haben, wo Indigene getötet werden von der Sojamafia, die neue Felder anlegen will und den Regenwald abholzt. Und man dann manchmal auch einfach weglaufen muss, weil man Angst vor Bewaffneten hat. Und das ist ein Naturfilm heutzutage. Und insofern schließt das ein bisschen an das, was Anne vorhin gesagt hat. Die Zeit ist offenbar tatsächlich so, man kann nicht mehr unbeschwert sein, aber man muss weiter optimistisch sein. Also das ist vielleicht das, was die Zeit prägt. Also es ist wirklich angesichts dieser multipolaren Krisen, der kurzfristigen, dramatischen, die einem wirklich ja akut aktuell Angst machen, aber auch die großen fortlaufenden, die tatsächlich dann Fragen nach der menschlichen Zivilisation stellen. Also das alles zusammen, da gibt es selbst für mich ab und zu mal Tage, da stehe ich auf und denke, wow, habe ich jetzt wirklich noch Lust?
Ja, und ich finde, das hört man wirklich von allen Seiten derzeit. Das höre ich aus meinem Umfeld. Wir haben es gerade sogar von Anne gehört, dass diese Krisen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind, auch mittlerweile nah an einen rankommen und man gar nicht mehr weiß, wie geht man damit um. Es drückt einen runter. Die einen reagieren mit Resignation, die anderen mit Verzweiflung. Andere kriegen Depressionen. Die nächsten wollen sich da nicht drum kümmern und schalten das irgendwie aus. Und deswegen finde ich das so schön, dass du auch Sätze sagst wie, ich darf mal zitieren, der Weltuntergang fällt aus, wir werden das alles lösen. Wie kommst du in dieser Zeit zu so einem Optimismus?
Weil du bei RTL bist.
Ja, naja, vor allen Dingen durch Nachdenken. Also es gibt in der Philosophie diesen schönen Satz, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Ich betone das Wort vernünftig. Wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, was die Handlungsoptionen sind, also wenn wir erstmal über die Haltung reden, mit der wir uns den Problemen stellen, mit Verzweiflung, Resignation, Ideologisierung, mit Radikalisierung kann man keinerlei Probleme lösen. Es gibt nur einen einzigen Weg. Es gibt wirklich nur einen einzigen Weg. Man versucht objektiv die Möglichkeiten herauszufinden, die es gibt, und dann die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, komm, lass es uns wenigstens versuchen. Also um es mal in dem Fußballbild, das du ja am Anfang schon bemüht hast, zu sagen, also in der Mannschaft wie der FC St. Pauli, der ja aufgestiegen ist, liebe Anne, in die erste Liga dieses Jahr. Ich bin Hamburger.
Und wahnsinnig gute Laune macht.
Ja, also, toll.
Und eine Mannschaft, die schon in der Kabine vom Anpfiff sagt, wir haben keine Chance, wir werden verlieren, die anderen sind besser, die wird verlieren. Oder um das philosophischer zu sagen, die Zukunft wird so sein, wie wir heute darüber sprechen. Und das ist wichtig. Und wir dürfen uns nicht versenken in dieser Verzweiflung, weil das tatsächlich unsere Zukunft dann bedroht.
Aber ist das nur ein psychologischer Trick, um damit klarzukommen? Oder glaubst du wirklich, dass sich das Ruder rumreißt?
Also so klein ist der Trick nicht. Stell dir vor, wir laufen durch eine Wüste. Ich sagte ja, an diesem Ort bauen wir das größte Gebäude der Welt, das irrsinnige Summen kostet und keinen Nutzen hat. Dann sagst du, du bist ja bekloppt. Aber das ist eine Erzählung, die zum Beispiel zu einem der größten Kulturdenkmäler der Menschheitsgeschichte geführt hat, die Pyramiden von Gizeh. Ja. Jesus war eine Erzählung. Man kann das natürlich auch ins Fürchterliche drehen, wenn du, die Nazis waren auch eine Erzählung. Also die Macht des Narrativs, wie wir miteinander über die Zukunft reden, bewegt mehr als reines Recht haben. Ich habe als Wissenschaftsjournalist, ich habe ja über die Klimakrise, über das Artensterben, dann über die Corona-Pandemie. Recht haben reicht nicht. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Also die Fakten sortieren können Menschen, die dafür ausgebildet sind, eigentlich ganz gut. Deshalb sind sie ja Experten oder Expertin. Aber danach kommt der eigentlich wichtigere Schritt. Und das hat was mit Anstand zu tun. Und das hat was mit Herz zu tun. Und eben auch mit Optimismus. Und daran zu arbeiten, finde ich inzwischen fast wichtiger, als immer nur zu erzählen, um wie viel Grad das Klima gerade wieder hochgegangen ist. Also ich glaube, das ist in der breiten Öffentlichkeit inzwischen angekommen, dass wir da ein Problem haben. Jetzt geht es darum, wie können wir das Problem lösen. Das ist wichtiger, als immer nur weiter zu skandalisieren.
Was?
Ich finde es ganz, ganz richtig und wichtig, was Sie sagen. Aber wenn wir bei dem Begriff Mannschaft sind, und ich habe das Gefühl, das ist etwas abhanden gekommen. Mannschaft ist ein Wir-Gefühl. Eine Mannschaft ist das Wir-Gefühl. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir als Gesellschaft uns nicht als Mannschaft sehen, die aufs Spielfeld gehen, und wir müssen zusammenhalten, wir müssen stark sein, wir müssen an uns glauben.
Du meinst, um ein Problem zu lösen?
Um ein Problem zu lösen, auch zusammenzuhalten, also Entbehrungen vielleicht in Kauf zu nehmen, die vielleicht auf uns zukommen durch den Klimawandel. Wenn wir nicht Deutschland als Mannschaft auftreten, insgesamt, dann frage ich mich, wie soll das gehen?
Und das ist der wichtigste Punkt überhaupt, denn wenn man sich mal anschaut, was unterscheidet eigentlich den Menschen vom Tier? Also was ist der echte Unterschied? Dann ist es vor allen Dingen die Fähigkeit zur Kooperation. Gemeinsinn kann man das vielleicht nennen in einer Gesellschaft. Ich kann dem Gorilla in Afrika 5000 Mal erzählen, hör mal, am anderen Ende des Urwalds, da hat eine andere Gorilla-Horde gerade ein Problem, die brauchen Bananen. Der wird keine rausrücken.
Aber da kenne ich aber auch ein paar Menschen, die gerne rausrücken.
Aber ein paar. Ja. Wir können viele Menschen davon überzeugen, über Grenzen, über Religionsgrenzen, über ethnische Grenzen hinweg anderen beizustehen und zu helfen. Das ist die große Qualität des Menschen, das ist unsere einzigartige Qualität und wir sollten die wieder mehr betonen und dazu gehört eben auch, dass wir uns nicht alle ständig irgendwie zu Opfern erklären, weil man einem bestimmten Geschlecht, einer bestimmten Ethnie, einer bestimmten Berufsgruppe, einer bestimmten Altersgruppe oder was weiß ich angehört. Wir sind alle damit beschäftigt zu sagen, ich bin ungerecht behandelt worden, deshalb, und das heißt ja auch immer, dass man mit dem Finger auf jemand anderen zeigt und sagt, und du bist schuld daran. Und das ist das Gegenteil von Gemeinsinn. Also man muss manchmal auch aushalten, dass man nicht alles bekommt, was man möchte, aber das große Ganze als Gesellschaft im Auge behalten. Und ich glaube, dann wird unser Leben so viel leichter und wir können alle gemeinsam so viel mehr erreichen.
Ich finde das so schön, weil schon wieder schwingt dieser Optimismus mit. Und schon wieder schaffst du es, wenn wir über einen Konflikt oder ein Problem reden, das am Ende irgendwie noch positiv darzustellen. Du hast eine Auszeichnung jetzt bekommen, da will ich drauf hinaus. Und zwar eine Auszeichnung, oder sollst sie bekommen in diesem Jahr, Optimist des Jahres.
Ja, ist die coolste Auszeichnung, die ich
je bekommen habe. Freust du dich darüber?
Ja. Optimist des Jahres, ja.
Ja. Kannst du mal bei uns vorbeikommen?
Ich wollte ja auch sagen, ich glaube, da gäbe es viele Anwärter, die Sie gerne engagieren würden.
Ja, ja, es ist ja wahr. Natürlich, wenn ich wie Sie politischer Berichterstatter jetzt in einem der schlimmsten Krisengebiete der Welt wäre, in dem Tagesgeschäft kann man keinen Optimismus fühlen. Also es geht hier ja nicht um naive Schönfärberei, sondern es geht um funktionalen Optimismus, so möchte ich das mal ganz trocken nennen. Also wer aufgibt, hat verloren, das ist die simple Message. Und wer nicht im Team spielt, hat auch verloren, das ist die andere wichtige Message. Und ich kann jetzt Zahlen aus der Ökologie herunterbeten, also wir haben noch ein paar Probleme, da werden wir noch denken, der Klimawandel war gar nicht so schlimm. Also das kann man den ganzen Tag machen, aber das hilft ja keinem. Also deshalb ist dieses Vernünftige am Optimismus, das möchte ich immer weiter betonen. Man kann auch keine Herzen gewinnen. Also Helmut Schmidt hat mal den schönen Satz gesagt, vor einem gesellschaftlichen Wandel steht die gesellschaftliche Mehrheit. Und egal wie viel Recht man hat, und da kann man vielleicht mal die Klimakleber als Beispiel zitieren, die hatten ja die richtigen Zahlen parat. Aber die haben eine völlig falsche Methode angewendet, weil sie Menschen die Mehrheit offenbar eher abgestoßen haben und dadurch den Zielen, die sie verfolgt haben, wahrscheinlich eher geschadet haben. Ich habe mich am meisten darüber geärgert, weil ich seit 30 Jahren, ich saß vor 25 Jahren mal in der Talkshow, das Wort Klimawandel benutzt, haben mich alle angeguckt, als hätte ich Drogen genommen, weil das noch keiner kannte.
Ja, ich glaub,
und wenn ich seit einem Vierteljahrhundert an so einem Thema arbeite, dann kommen im Jahr 2024 ein paar Leute um die Ecke und haben das für sich neu entdeckt und glauben plötzlich, sie müssten allen anderen das mit der Brechstange
jetzt ins
Bewusstsein
hebeln. Wenn das dringendste Problem ist und auch ein Überlebensproblem, haben dann Menschen nicht das Recht zu sagen, ich muss zu den drastischsten Mitteln greifen, um darauf aufmerksam zu machen?
Naja, das ist ja wie in einem bewaffneten Konflikt. Wenn man zu den Guten gehören will, dann muss man sich auch in den Methoden von den Bösen unterscheiden. Sonst gibt es keinen Unterschied. ein Land, das angegriffen wird oder eine Lebensgrundlage, die bedroht wird, Artensterben, Klimawandel, name it. Wenn Deutschland mal angegriffen würde jetzt von irgendeinem Land, und von einem verbrecherischen Regime, und wir würden uns dann genauso verbrecherisch verhalten wie die in der Gegenwehr, wer wäre dann noch der Gute? Und das ist doch die entscheidende Frage. Auch die Methoden müssen sich unterscheiden. Und das fängt dabei an, wie wir miteinander reden. Mhm. Und diese Verbalaggression, die uns im Netz jeden Tag begegnet, ich kriege das ja auch jeden Tag ab, da fängt es an. Und deshalb finde ich auch, dass jeder von uns, das ist wieder gemeinsam, da einschreiten muss, wo es anfängt. Also wenn jemand unfreundlich ist und eine Gruppe vergiftet mit der Galle, die da aussprüht, dann hat jeder von uns vielleicht die Verantwortung, mal einzuschreiben und sagen, hey, dir geht's doch ganz gut, du leidest keinen Hunger, sei doch mal nett zu uns.
Absolut. Und weißt du, was ich für eine Verantwortung habe? Ich muss ja irgendwie diese Elemente in dieser Sendung unterbringen, ne?
Ja, das ist hart.
Und was du nicht siehst, ist, dass hinter dir unser Aufnahmeleiter steht und immer diese Handbewegung zu mir macht. Was bedeuten soll, weil ich ja wegen des Streiks keinen Knopf im Ohr habe, dass ich jetzt endlich den Film mit dem Hai abrufen soll.
Ach, der Film mit dem Hai?
Das ist diese Handbewegung. Ich glaube, der Daumen ist die Flosse.
Aber Hai-Zeichen ist so bei Tauchern.
Stimmt, nennt sich so noch. Aber so. Ich habe es verstanden.
Ja, wir haben wegen des Streiks nämlich nur ein Knopf im Ohr.
Und den hat Giovanni, genau.
Und ich wollte nicht aufdringlich sein, aber sie hat es gemerkt. Ja.
Ich habe es gemerkt. So, pass auf, weil ich komme darüber vom Optimismus, denn wir reden jetzt über gute Nachrichten. Denn dieser kleine Film zeigt, Anne, uns beiden, dass wir keine Angst mehr haben müssen im Meer vor Haien.
Hast du Angst vor Haien?
Ich hatte eine Weile Angst im Meer, aber ich habe es überwunden.
Ah, ich noch nicht.
Aber wenn du die Bilder siehst, dann kommt sie wieder.
Ich habe immer noch Sorge, wenn ich irgendwie auf dem offenen Meer bin. Ich tauche ja auch. Ich habe immer noch, denke ich, wenn ich mich so rückwärts falle, ne? Hoffentlich ist da kein Hai. Und hoffentlich habe ich nirgendwo eine Wunde, die blutet, die ihn auch noch anlockt. So, und jetzt Film ab und du erzählst uns, warum wir in Zukunft vor diesem Punkt keine Angst mehr haben müssen. Eine gute Nachricht dieser Sendung.
Ja, was ich da in dieser Spritze habe, das ist mein Blut, das ich mir vorher in einer Klinik habe abzapfen lassen.
Ja, und
ihr kennt vielleicht ja dieses Gerücht, Haie riechen Blut, rasten aus, beißen jeden. Und ich bin dahin gegangen, wo es besonders viele Haie gibt und habe denen mein Blut wirklich ins Gesicht gespritzt. Natürlich nicht, weil ich blöd bin. Ihr seht, die kommen dann relativ nah, die riechen auch was und werden so ein bisschen zappelig.
Relativ nah ist schöne Formulierung.
Ja. Aber 500 Millionen Jahre Evolution haben die Tiere natürlich trainiert darauf, ihre Beute zu finden. Also um es mal ganz simpel zu sagen, wenn Haie Menschen fressen wollten, dann würden sie an Land leben.
Das ist sehr schön. So, jetzt haben wir mit allem Mythos schon mal aufgeräumt, dass es nicht so schlimm ist, wenn irgendwie Blut in der Nähe des Menschen ist, wenn Haie in der Nähe sind.
Und da muss ich noch dazu sagen, diese komischen Ideen, die in meinen Filmen ja manchmal so auftauchen, die meistens sind die von meiner Frau. Die ja die Filme macht und die bringt mich immer in diese Situation.
Diese Blutidee kam von ihr?
Ja, die Blutidee kam
darüber
von dir.
Darüber würde ich mal nachdenken. Darüber würde ich kurz mal nachdenken, wenn deine Frau solche Aufgaben
kennt. Die sitzt du übrigens da. Nur mal so.
Ihr seid aber glücklich,
ne? Ist ja wahnsinnig liebevoll, oder?
Ja, man muss zu ihrer Ehrenrettung sagen, dass sie mit unten war beim Tauchen und gedreht hat.
Okay. Geh doch mal unter Wasser. Mit den Haien. Es ist ja schon so, also ihr unternehmt viele Reisen zusammen, du und deine Frau, weil sie die Filme eben als Redakteurin ja auch begleitet und als Filmemacherin. Ungefährlich ist der Job ja nicht. Wie viele, also ich habe keine Ahnung, aber wie viele Tropenkrankheiten hattest du?
Das habe ich nicht gezählt. Ich habe aber mal von den Ärzten des Tropeninstituts ein T-Shirt bekommen, mit so einem Aufdruck drauf, weil ich der Patient mit den meisten unbekannten Krankheiten war. Und das ist manchmal ganz kurios. Ich kann mich noch erinnern, dass ich kam mal von so einer Reise und hatte noch ein ganz gutes Gefühl und dachte, Mensch, den Jetlag, den jogge ich weg. Ich laufe jetzt mal in Hamburg um die Alster. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, also ich habe dann wohl offenbar angefangen, mich auszuziehen. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, dass ich nur mit einer Unterhose und einer Lederjacke bekleidet in Hamburg über eine Verkehrsinsel irrte und dort aufgesammelt wurde, völlig mein Bewusstsein verloren habe, weil ich schon weit über 40 Fieber hatte. Und dann eingeliefert wurde.
Du warst also, das.
Ja. Warst du der mich eingesammelt hat? Ja, sowas kommt vor. Oder ich hatte auch mal einen schlimmen Unfall beim Klettern an einem Vulkan. Da hat mir der Lavabrocken den halben Schädel zertrümmert. Und die ist alles künstlich, diese Seite. Das hat die Schönheitschirurgie wieder aufgebaut.
Wirklich?
Ja, lustigerweise nach einem, weil das, wenn man mehrere Dutzend Brüche im Gesicht hat, dann schwillt der Kopf an und man kann gar nicht mehr sehen, wie der Mensch vorher mal aussah. Nee. Und was die damals gemacht haben, ich war damals Terra X-Moderator beim ZDF, die haben also eine Autogrammkarte vom ZDF ans OP-Bett geklemmt und gesagt, so soll der nachher wieder aussehen. Und, Also da sieht man mal, wozu Autogrammkarten gut sind. Ich habe die sonst nie dabei, aber...
Aber ich meine, man muss wirklich sagen, du siehst toll aus.
Also, ja, aber...
Ich dachte, das war... Ja. Ja.
Aber am Ende habe ich immer noch das Gefühl, das Gefährlichste an Expeditionen ist die Autofahrt zum Flughafen. Also das ist wirklich so. Also die Vorstellung, ich hätte jetzt die letzten...
Ich habe da noch nie eine Malaria-Mücke gesehen auf dem Weg zum Flughafen.
Ja, aber wenn ich 30 Jahre auf einem Bürostuhl gesessen hätte, hätte ich vielleicht Bandscheibe. Und
da hast du recht.
So bleibe ich immer in Bewegung.
Wollen wir uns noch mal ein paar Bilder angucken von dem Vulkan? Ich weiß nicht, ob es der Vulkan war, an dem du verletzt wurdest. Ich glaube nicht, weil das neuere Bilder sind. Aber wir haben Bilder, wo du relativ nah rankommst an glühende Lava. War deine Frau da auch mit dabei?
Ja, auch das war ihre Idee.
Ja, auch darüber
das ist kein Scherz, das ist wirklich kein Scherz. Auch das war ihre Idee.
Und auf allen Wegen versucht.
Ja. Also offenbar muss ich nochmal an meinem Testament arbeiten. Das ist der Masaya-Vulkan in Nicaragua. Da waren wir tatsächlich erst vor kurzem. Und das ist einer der ganz wenigen Orte auf der Welt, wo der Vulkan nicht verstopft ist. Also wenn ein Vulkan ausbricht, ist er wie so ein Korken, der aus einer Sektflasche fliegt. Sondern wo ein offener Lavasee permanent da ist. Also das kann man hier schon sehen, da bin ich dann in diesem Hitzeanzug bis an diesen Lavasee
wie
ran.
Wie warm ist es da?
Das Gestein hat 1200 Grad geschmolzen. Und, und da kommt da kommen so Gasblasen hoch. Und das Doofe ist, dann spritzt die Lava so in autogroßen Tropfen durch die Gegend. Und da muss man natürlich ein bisschen Glück haben, nicht getroffen zu werden. Aber das eigentlich Gefährliche, was ich mir vorher nicht klar gemacht hatte, war, dass es da natürlich ständig bebt in so einem Vulkan und diese 200 Meter hohen Steilwände eingestürzt sind, kurz nachdem wir aus dem Krater raus waren. Also dieser Lavasee, den gibt es jetzt nicht mehr. Ich bin wahrscheinlich der Letzte, der den gesehen hat. Und da muss man sagen, wir waren in der richtigen Nacht da. Zwei Nächte später wäre es dann doof.
Man würde so gerne jetzt gerade wissen, was Anne denkt.
Also Anne denkt, warum machst du das? Weil du dich ja dann tatsächlich an vielen Stellen, wie du dann eventuell auch hinterher erst weißt, in richtige Gefahr begibst.
Ja, aber Natur, und auch wenn es ein bisschen extremer wird, du wirst es sicherlich auch gleich erzählen können, man spürt sich sehr, man ist sehr lebendig. Und
noch,
ja. Und außerdem gibt es ein Gefühl, dass ich mir manchmal bei den Menschen, mit denen ihr euch rumärgern müsst, so Politikerinnen und Politiker, mehr wünschen würde, und das ist Demut. Mhm. Also man kann sich wirklich klein und schwach fühlen und spürt, was ich für so bedeutend halte, was mich umtreibt und was ich für weltbewegend halte, das ist es nicht. Mhm. Und der Begriff Demut ist so ein bisschen modemäßig, so ein bisschen überstrapaziert. Deshalb so, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Dieses Gefühl einfach mal zu begreifen, diese Welt, es dreht sich hier nicht um mich. Sondern da gibt es größere Dinge, die sind entscheidender. Und das zu fühlen, glaube ich, tut jedem Menschen ab und zu mal ganz gut.
Danke, dass du bei uns bist. Dirk Steffens, Dankeschön.
Du bist ja, was uns sehr glücklich macht, häufiger Gast bei 3 nach 9. Beim nächsten Mal finden wir das ganz toll, wenn deine Frau mit in der Runde wäre.
Ja, damit das fände ich auch ganz
damit
toll.
Damit wir noch mehr sadistische Vorschläge hören und überhaupt noch spannendere oder genauso spannende Geschichten weiter.
Jetzt bist du eingeladen. Ja.